Sie sind als Mensch hier und als Mensch ist man gleich viel wert, ob man dick oder dünn oder groß oder klein ist, ob man raucht oder nicht raucht, ob der HbA1c 12 oder 5 ist. Das spielt für die Werte keine Person überhaupt keine Rolle.
Herzlich willkommen zu Was bringt sie zu mir, der Medizin-Podcast. Mein Name ist Bianca Itario und mein Gast heute ist Oberarzt Dr. Helmut Brath, Oberarzt in der Diabetes- und Fettstoffwechselambulanz im Gesundheitszentrum Favoriten. Herzlich willkommen, lieber Helmut.
Schönen guten Tag, freut mich, dass ich hier sein darf.
Helmut Brath ist auch ein sehr bekannter Redner und die Fortbildungen, die du leitest, die du begleitest, die du moderierst, sind immer ein Highlight, weil du machst das mit einer Lebendigkeit und auch mit viel Humor, aber auch sehr viel guten Daten. Also wirklich perfekt für die Weiterbildung, fürs Lernen. Das ist etwas, wo man, glaube ich, sehr viel mit dir assoziiert. Ja? Wie hast du gemerkt, dass dir das liegt?
Ja, erstens einmal vielen Dank für die netten Worte, liebe Bianca. Jetzt bin ich ganz gerührt. Aber das ist einfach ganz einfach. Ich spreche nur über das, das mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Und dann ist es ein wirkliches Privileg, auf der Bühne stehen zu dürfen und das, was einem eine Herzensangelegenheit ist, öffentlich diskutieren zu dürfen. Also ich kann mir wenig schönere Dinge vorstellen.
Mhm. Da wären wir beim Thema Stoffwechsel und vor allem Diabetes. Wir widmen uns heute vor allem dem Diabetes, so quasi 100 Jahre, über 100 Jahre nach der Entdeckung vom Insulin können wir viel Bilanz ziehen und da hat sich einiges getan. Meine erste Frage, wie bist du zum Diabetes gekommen als Arzt?
Ja, das war eigentlich großer Zufall. Ich war auf dem Weg zum Lungenfacharzt und es war ganz klar, dass ich Lungenfacharzt werde. Und ich habe da viel Wissenschaft schon vorgeleistet auf einer lungenfachärztlichen Abteilung. Und im ersten Turnusmonat, also als der Turnus dann begonnen hat, war ich ganz zufällig auf der Abteilung von Herrn Professor Irsigler, damals zukünftiger, wirklich großer Lehrer, einer der Doyens der Diabetologie in Österreich. Und am allerersten Turnustag hat er mich gefragt, hatte mich persönlich eingeladen zu einem Interview, hat gefragt, was können Sie? Mhm. Und ich hatte mich beschäftigt mit Raucherentwöhnung. Ich habe gesagt, das kann ich. Daraufhin hat er mir gesagt, am ersten Turnustag zeigen Sie es uns, halten Sie uns einen Vortrag, womit wir wieder beim ersten Thema wären. Und in meiner zweiten oder dritten Turnuswoche habe ich vor der gesammelten Mannschaft dieser damals wirklich großen dritten medizinischen Abteilung einen Vortrag halten dürfen. Mhm. Und dann in weiterer Folge hat er gesagt, das hat ihm gefallen. Mhm. Er hat gesagt, beweisen Sie uns, dass Sie es wirklich können. Bauen Sie mir eine Raucherentwöhnungsambulanz für Diabetiker auf. Nun, das habe ich dann auch gemacht, so im zweiten, dritten Turnusmonat. Und nach 2 Jahren hat er mir die nächste große Aufgabe gegeben. Da war ich aber gar nicht mehr in seiner Abteilung. Mhm. Und hat gesagt, bauen Sie mir eine stationäre Raucherentwöhnung auf in einem der großen Rehabzentren in Österreich. Das war damals in Althofen. Mhm. Das ist auch gut gelungen. Das haben wir dann auch wissenschaftlich eingereicht. Das war bei einer der amerikanischen Diabetesgesellschaften dann eingereicht und wurde zu einer President's Poster-Sitzung gewählt, was damals eine ziemliche Ehre war. Und danach hat er mir das Fach angeboten.
Und war das für dich dann, also hat dich die Diabetologie dann genauso begeistert wie die Lungenheilkunde? Warum wolltest du überhaupt Lunge machen?
In Wirklichkeit hat mich dann die Diabetologie mehr begeistert. Also mein Herz hat immer dafür geschlagen, Menschen möglichst lange, möglichst gesund zu halten. Mhm. Das war die Medizin, die mich begeistert hat. Und daher komme ich auch aus der Raucherentwöhnung. Mhm. Und da spielt der Diabetes ja hundertprozentig hinein. Die ganzen Lebensstilmaßnahmen, die wir setzen können, um gesund bleiben zu können, bei Gewicht, bei Zucker, bei Blutdruck, bei vielen, vielen anderen Dingen, aber auch, und das kam damals schon ein bisschen dazu, aber jetzt haben wir es voll, Medikamente, die wirklich den Verlauf beeinflussen können.
Und wie schaut so ein, sage ich mal, gibt es einen Standardtag im Leben eines Diabetologen?
Naja, ich weiß nicht, ob es da den Standard gibt, aber ich darf mal meinen vorstellen und der ist wirklich beseelt von extrem vielen Patienten, groß im Zeitdruck, aber man kann auch viel tun. Mhm. Und wir sind eine Massenambulanz, aber mit Massenambulanz meine ich das jetzt positiv gemeint. Das heißt, wir können wirklich viele Menschen behandeln. Mhm. Ich hatte mal eine Ordination, aus Gründen von Zeitmangel habe ich die dann wieder geschlossen. Das heißt, ich bin jetzt nur und Anführungszeichen in meiner Ambulanz und habe dort Menschen von allen Couleurs, die Deutsch können, die nicht Deutsch können, die gut gebildet sind, die weniger Bildungschancen in ihrem Leben hatten. Das heißt, es geht wirklich quer durch von 7 in der Früh bis mindestens 3 am Nachmittag und wirklich unter hohem Druck. Aber das Schöne nach so einem Tag, für mich ist es in der Früh wie in eine Trance verfallen und ich wache dann am Nachmittag wieder auf und habe in der Zwischenzeit auf alles vergessen, was passiert ist. Und ja, du lachst, aber manchmal nehme ich mir zum Beispiel Notizen mit, das muss ich am Nachmittag, am Vormittag erledigen, ein Telefonat zum Beispiel, ich vergesse es, sogar wenn die Notizen vor mir liegen.
Ja, es ist so weiß nicht, man wird eingesaugt ins Arbeiten, so mit voller Warp-Speed voraus oder so. Es ist dann schon eine super Sache eigentlich. Und der Austausch mit den Patienten ist meistens extrem interessant. Also ich muss sagen, ich lerne auch immer wieder sehr viel von den Patientinnen und Patienten. Und man erkennt viele Sachen, auf denen man nie selber drauf gekommen wäre. Das heißt, viel Patientinnen, Patientenkontakt. Und wie hat sich die Diabetologie seit deiner Zeit damals auf der dritten Med verändert in ihren Zugang?
Ja, das hat sich massiv verändert, aber lass mich ein Wort noch zu den Patienten vorher sagen. Der beste Lehrmeister ist nicht das Lehrbuch, das sind die Betroffenen.
Ja.
Und man muss nur alle Sinne aufmachen und dann beginnt man wirklich zu lernen. Aber deine eigentliche Frage war, wie sich die Medizin verändert hat und sich natürlich drastisch verändert. Als ich begonnen habe auf der Diabetologie, auf der dritten medizinischen Abteilung damals, da waren die Innovationen neue Sufilharnstoffe zum Beispiel, die weniger Hypoglykämien machen, das war nicht. Oder es kamen die ersten raschen Insulinanaloga, das war noch damals ganz neu. Die Statine kamen gerade groß auf. Das Rosuvastatin war völlig neu damals, sehr schwer zu kriegen. Ich kann mich erinnern, das war zwar ein bisschen vor meiner Zeit, aber die 4S-Studie, Simvastatin, Scandinavian Survival Study, kam raus und die Sensation, mit einer Tablette 20 Milligramm Simvastatin konnte man Mortalität um 30% reduzieren. Das war damals das Neue, was heute eigentlich gar nicht mehr aufregt, aber trotzdem, auch damals waren das wunderschöne Fortschritte.
Was hat sich an der Patienten-Awareness verändert? Weil ich glaube, da hat sich auch sehr viel getan an Aufklärung, an Wissen, an Patientinnenbildung und so weiter. War damals so der Druck, so euer Diabetes, Kopfschütteln, da können wir nicht viel tun? Wie bei jeder chronischen Erkrankung.
Also das Kopfschütteln war damals auch nicht da. Ich hatte ja das große Glück, bei Professor Irsigl in der Abteilung zu sein und er war wirklich ein innovativer Geist. Und damals hat er organisiert, dass es einen Schulungsbus gab. Kann man sich heute gar nicht so vorstellen.
Einen Schulungsbus.
Also dieser Schulungsbus ist mit ärztlicher und diabetesberaterischer Betreuung durch Österreich getingelt und hat überall Stationen gemacht und Patienten geschult. Also da sieht man, welch innovativer Geist er damals war. Und damals kam diese Idee groß auf, dass alle Personen mit Diabetes eine Schulung brauchen. Und das ist heute noch genauso. Heute sage ich meinen Patienten, wir wollen sie zum Diabetes-Spezialisten, zur Diabetes-Spezialistin ausbilden. Und das ist es auch. Weil ich glaube, adhärent zu sein, besser formuliert, eine Maßnahme umsetzen zu können langfristig, das schaffen wir alle nur, wenn wir wissen, warum. Sonst tun wir es einfach nicht. Und das ist unsere Aufgabe in der Diabetes-Schulung. Und es ist aber ein bisschen mehr. Es ist nicht nur das ist die Transformation des Wissens, sondern wir müssen, es muss uns gelingen, dass Menschen etwas wollen. Das heißt, von der reinen Informationsübermittlung zum Wanting. Wenn Menschen rausgehen und sagen, ich will, dann ist es gelungen.
Habt ihr mehr mit Menschen mit Typ-2-Diabetes zu tun oder auch Typ-1-Diabetes, genetische Formen? Was ist so der Hauptfokus?
Wir sind natürlich eine Schwerpunktambulanz. Das heißt, wir sehen eher Patienten mit Typ 2 Diabetes, die an anderer Stelle nicht so einfach einzustellen sind. Wir sehen sehr viele Menschen mit Typ 1 Diabetes, auch mit der gesamten Bandbreite an Technik. Und wir sehen auch sehr viele Menschen mit anderen Diabetesformen, also so Modi und so weiter und so fort, machen natürlich auch die genetischen Austestungen. Und diese Bundheit ist schön, wobei es für mich wirklich wichtig ist, dass wir dort zur Verfügung stehen, wo man im niedergelassenen Bereich aufgrund des Zeitaufwandes oder der Komplexität sozusagen nicht weiterkommt. Da sind wir dann da.
Bietet ihr auch Gruppenkurse, Schulungen und so weiter, also Pumpen, Schulungen etc.?
Ja, wir bieten sehr viele Schulungen an und ich habe das ganz große Privileg, es ist vieles gut gelaufen und es ist einfach sehr schön. Ich durfte vor 20 Jahren in diese Abteilung hineinkommen und wir waren damals 4 oder 5 Leute Personal. Heute sind wir 13 Leute Personal und auch räumlich groß gewachsen. Wir haben 4 Diabetesberaterinnen, 3 Diätologinnen, wir sind 4 Ärzte. Also das ist schon etwas, wo man etwas weiterbringen kann. Wir haben auch ein bisschen eine Spezialisierung. Manche sind mehr auf Pumpe spezialisiert, andere mehr auf Gewichtsprobleme und so weiter und so fort. Und das ist auch gut so, weil jeder hat so sein persönliches Steckenpferd und da sollte man persönlich am meisten investieren.
Was ist dein persönliches Steckenpferd?
Also mein persönliches Steckenpferd ist, würde ich mal sagen, so diese innovativen Therapien bei Typ 2 Diabetes, die aber auch beim Typ 1 und anderen nicht ganz uninteressant sind und auch bei der Adipose das nicht uninteressant sind, muss man sagen, die nicht nur Glukose senken oder Gewicht reduzieren, sondern wirklich kardiovaskuläres Risiko reduzieren, zerebrales Risiko reduzieren und wie neue Daten zeigen, vielleicht sogar ganz andere Dinge noch verbessern, wie vielleicht sogar Karzinom, Suchterkrankungen, Demenzerkrankungen. Unfassbar, was wir heute alles tun können.
So quasi Regenschirmmedikamente, die einen wirklich abschirmen vor vielen Hagel und anderen Gewittern. Wie kommt es bei den Patientinnen und Patienten an? Also diese Entwicklungen. Weil oft geht so, die Forschung geht voran, dann braucht es Zeit, bis es wirklich in die Klinik überkommt und dann profitieren die Patienten wirklich davon oder gibt es administrative Hürden?
Es gibt natürlich schon administrative Hürden, das ist gar keine Frage, weil nicht jedes Medikament kann aufgrund des Preises gleich einer ganz breiten Bevölkerungsschicht zur Verfügung gestellt werden. Das verstehe ich aber auch, denn auch eine Sozialversicherung kann nur so viel ausgeben, wie sie einnimmt. Und Beiträge zu erhöhen, das ist jetzt auch nicht sehr populär, würde ich einmal sagen, weil da könnte man wahrscheinlich sehr viel mehr ausgeben. Das heißt, man versucht am Anfang natürlich innovative Medikamente dort einzusetzen, wo sie den größten Vorteil, ich würde mal so sagen, den größten nachgewiesenen Vorteil für eine Population bringen. Und das funktioniert ganz gut. Und nach meiner Erfahrung, wenn man meint, dass ein Medikament für diese eine konkrete Person unbedingt notwendig ist und das sehr gut begründen kann, dann klappt es auch manchmal außerhalb dieser Regeln.
Genau. Also da sind wir vielleicht wie beim Rosuvastatin damals.
Genau. Nur haben sich die Zeiten ein bisschen weiter gedreht.
Genau. Also das ist ein sehr positiver Outlook, wenn wir uns vorstellen, dass wir vielleicht in ein paar Jahren dann diese neuen Medikamente einfach, wie wir jetzt Rosuvastatin betrachten, sehen und auch die Verfügbarkeit, die Zugänglichkeit, das wäre absolute Klasse. Weil natürlich die Patientinnen und Patienten, die profitieren enorm davon. Und ich vergleiche es tatsächlich wie mit einer Schwimmhilfe. Weil natürlich beim Schwimmen, wenn ich müde bin, da hilft mir jetzt nicht unbedingt der Schwimmtrainer, der daneben steht und sagt, er macht das und das. Oft braucht es tatsächlich eine Schwimmnudel, eine Schwimmunterstützung. Dann klappt es auch weiterhin. Und viele kennen den sogenannten Diabetes Distress von unseren Patienten. Magst du ein bisschen dazu erklären, was das ist? Also wird man diabetesmüde?
Erstens einmal hast du komplett recht mit der Schwimmhilfe, denn innovative Medikamente unterstützen einen guten Lebensstil durchzuführen. Und viele kommen dann zu mir und sagen, jetzt endlich gelingt's.
Ja.
Und die zweiten Unterstützer müssen wir sein bei Diabetes Distress. Das heißt, wir müssen, glaube ich, Selbstsicherheit wieder zurückgeben.
Mhm.
Denn Menschen mit Diabetes, aber ganz besonders Menschen mit Adipositas, erfahren häufig Diskriminierungen im Leben. Und diese Diskriminierungen können wirklich ganz, ganz, ganz schlimm sein, sodass viele Menschen auch ihr Selbstbewusstsein verlieren oder die Hoffnung verlieren, dass ich etwas wieder zum Positiven verwenden kann.
Mhm.
Und da sind wir gefragt. Und das allererste, wenn jemand zu mir kommt, ist die oft nonverbale Kommunikation. Sie sind als Mensch hier,
mhm,
und als Mensch ist man gleich viel wert, ob man dick oder dünn oder groß oder klein ist, ob man raucht oder nicht raucht, ob der HbA1c 12 oder 5 ist. Das spielt für die Werte keine Person überhaupt keine Rolle.
Ja, ja, wirklich, dein Wort in allen Ohren. Weil es ist extrem wichtig, also diese große Last der Schuld wegnehmen,
ja,
bei jeder chronischen,
ja,
Erkrankung und auch sagen, wir sind eine Serviceleistung, eine Dienstleistung und jetzt nicht, lieber Herr, dass man sagt, na, Sie verdienen das nicht oder sonst was, sondern was kann ich tun und wenn die Therapie vielleicht nicht funktioniert, welche andere Optionen habe ich? Ich kenne auch, also vor kurzem meine Patientin hat gesagt, ja, sie hat sich nicht mehr getraut, wiederzukommen, weil die Therapie hat bei ihr nicht so funktioniert und dann hat sie sich schlecht gefühlt. Und ich habe gesagt, na, sie muss quasi andere Therapie probieren. Das ist, wir probieren so oft, bis irgendwas klappt. Also nicht den Kopf hängen lassen.
Was du da sagst, ist wunderschön, weil genau so ist es. Das ist unsere Aufgabe, dann einen anderen Weg zu gehen oder einen Schritt weiter zu gehen und neue Lösungen zu finden. Und ich finde zwei Studien, die ich ganz kurz vielleicht zitieren darf,
bitte,
so wunderschön, um zu zeigen, dass es eben nicht die eigene Schuld ist.
Mhm.
Eine davon ist diese ganz große epidemiologische Studie, die sich angeschaut hat, wann intrauterin in Österreich gehungert wurde.
Mhm.
Und das war nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch nach dem Ersten Weltkrieg. Und wir sehen ganz ganz klar in dieser Studie, da sind über 7 Millionen Österreich eingegangen in,
mhm,
diese Studie, top publiziert, dass die Kinder, die damals intrauterin waren, bis zu 30-40% später häufiger Adipositas, mhm, bekommen haben und auch eine Diabetes bekommen haben. Ja, und was kann man denn dafür, wenn es ein epigenetisches Imprägnieren gab in diesem,
mhm. Mhm.
Also das,
ja,
ist keine Schuld. Und das Zweite, vielleicht noch extremere, ein epigenetisches Imprägnieren, wenn eine Frau in der Schwangerschaft raucht und ihr Kind ist weiblich,
mhm,
dann werden ja auch die Eizellen schon epigenetisch imprägniert. Und wenn diese Frau dann weitere Kinder bekommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Enkelgeneration adipös wird, größer.
Mhm.
Das,
mhm,
heißt, es könnte sozusagen das Rauchen der Großmutter intrauterin,
mhm, noch eine,
genau,
Rolle spielen.
Und da spielt auch keine. Und jetzt darf ich noch eine dritte erzählen, weil es so spannend ist. Entschuldige, bitte,
na,
bleiben Sie mich ein.
Na, sicher nicht.
Und die zeigt, wenn ein junger Mann in der Pubertät, ein Bursch raucht,
mhm,
und dann vielleicht auch aufhört,
mhm,
und später dann Kinder hat, macht dieses Rauchen in der Pubertät, führt dazu, dass seine Kinder mit größerer Wahrscheinlichkeit adipös werden.
Mhm.
Das heißt, man müsste, wenn man von Schuld spricht, und jetzt mache ich einen kleinen Witz sozusagen, fragen,
mhm,
hat der Papa in der Pubertät geraucht? Dann
hat
ist er,
die Oma in der Schwangerschaft.
Oder die Oma in der Schwangerschaft, genau. Genau. Aber,
ja.
Oder hat die Mutter vielleicht eine Hyperemesis gravidarum,
ja,
gehabt? Also,
ja,
es gibt so viele Sachen, da ist keine Schuld drinnen.
Ja.
Und auch der Papa ist nicht schuld, weil der hat das nicht gewusst. Und auch die Großmutter, mhm, ist nicht schuld, weil die hat es vor drei Generationen auch nicht gewusst.
Ja, und wir sind unterschiedlich und auch die Vielfalt macht uns eigentlich bunt und erfolgreich. Und das ist auch etwas, sage ich mal, was uns auch so resilient macht. Und auch die Körperdiversität gehört gefeiert und nicht alles so schubladisiert nach Standardmaßen sozusagen. Also auch da weg von der Schuld, und auch das Thema Prävention und Therapie sind verschiedene Paar Schuhe, und ich finde auch in der Prävention einerseits die Verhaltensprävention versus Verhältnisprävention. Da kann natürlich die Verhältnisprävention viel mehr als nur den Einzelnen diese ganze Last zu geben, machen Sie das und das und das und das. Und ja, natürlich auch mit dem Rauchen. Das nimmst du ja natürlich noch immer mit. Wie gehst du damit um? Wir haben natürlich viele Patientinnen und Patienten, die rauchen. Wir sehen es in einem Anamnesebogen oder die Patientinnen erzählen es uns. Wie ist deine Einladung, auf ein Raucherentwöhnungsgespräch einzugehen?
Vielleicht darf ich ein Wort zur Verhältnisprävention vorher sagen, weil ich halte das für ganz entscheidend. Und ich glaube, die von uns, die hier eine Stimme miterheben können, die sollen das tun. Denn diese Verhältnisprävention ist wichtig. Ich darf ein Beispiel nennen. Es war mal einer der Weltadipositas-Kongresse und der war in Sydney und ich war zufällig dort. Oder ganz zufällig war es auch nicht, dass ich dort war, muss ich mal sagen. Es ist nicht einfach nur passiert. Also ich war dort. Und da war der australische Gesundheitsminister und der hat gesagt, er möchte nun veranlassen, dass in Sydney die Straßen rückgebaut werden und die Gehsteige breiter gemacht werden. Und das war nicht aus ökologischen Gründen, sondern damit Menschen mehr gehen. Und damit, das ist Verhältnisprävention. Ja. Beziehungsweise es gibt das Konzept der Walkable Cities oder Diabetes Changing Cities. Mhm. Da müssen wir angreifen. Ja. Da können wir wirklich viel tun.
Ja.
Aber jetzt zu deiner eigentlichen Frage, das war die zum Rauchen. Ich versuche da zwei Dinge. Denn beim Rauchen geht es uns nicht anders als bei anderen Dingen. Wenn man raucht, hat man nicht prinzipiell Angst vor jedem Zigarette. Sonst hätten wir eh aufgehört. Und da haben wir eine einmalige Möglichkeit im medizinischen Bereich, dass wir diese schwache Stelle aufdecken können. Ich nenne es ganz gern das Siegfried-Syndrom. Die Metapher wäre die, die meisten Autofahrer haben keine Angst, wenn sie im Auto drinnen sitzen. Aber sie hätten extrem guten Grund dafür. Mhm. 600 Tote pro Jahr, 10.000 Menschen pro Jahr, die eine Verletzung so haben, dass eine Behinderung ein Leben lang bleibt, pro Jahr. Also Gründe gäbe es genug. Aber man hat keine Angst. Und wenn man eine Zigarette raucht, hat man im Moment auch keine Angst. Mhm. Wenn man aber zu uns kommt und wir können gut argumentieren, da ist ein Plaque, da ist ein Diabetes entstanden, dieses, jenes. Oder aber, was ich sehr regelmäßig bei einem Patienten mache, ich lasse ihn ein Gerät hineinblasen, einen Cholinmonoxidmonitor, und da kommt ein Wert heraus. Und dann sage ich, Sie haben eine Hypercarboxyhämoglobinämie. Und auf einmal haben wir eine Diagnose, einen Wert, und man sieht etwas und man spürt, das macht mich krank. Und das ist eine andere Aussage, als hören Sie auf zu rauchen. Das hätte wirklich jeder selber auch gewusst.
Ja, aber da stellt sich auch die Frage, ich habe eine Patientin, die eine Fettstoffwechselstörung hat, Rosuvastatin nicht verträgt, aber dafür andere gute Medikamente hat. Sag mal, diese Risikofaktoren sind gut kontrolliert. Es ist sehr guten Zustand. Ihre Atherosklerose ist stabil, könnte man sagen. Aber Rauchen ist das, was wirklich ihr größtes Thema ist. Und sie hat schon mehrere Entwöhnungen gemacht. Aber ich glaube, es stellt sich auch die philosophische Frage, und das hat sie mich beim letzten Mal gefragt, naja, Frau Doktor, aber was mache ich dann mit meinem Tag? Weil es dreht sich so viel. Ich stehe auf, ich rauche. Ich mache das und das und das und ich rauche und bla 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 bla. Was mache ich dann mit meinem Tag? Ja, da habe ich sie zur philosophischen Praxis geschickt von einem Kollegen von uns. Das war Folge 32 im Podcast. Weil das konnte ich nicht beantworten.
Aber es stimmt schon, das Rauchen hat viele Funktionen. Und ich glaube, eine der wichtigsten Sachen, wenn man Menschen berät, ist einmal zuerst anzuerkennen, dass die Zigarette im Moment des Rauchens etwas Gutes tut. Weil sonst würde man es ja nicht tun. Sie entstresst, man kann Langeweile damit bekämpfen, man kann eine Depression damit bekämpfen, man kann sich aktivieren, wenn man zum Beispiel müde ist. Das heißt, das Nikotin ist schon was etwas kann, das ist überhaupt keine Frage. Und wenn man das anerkannt ist, dann ist mein nächster Weg, den ich jetzt zwar nicht immer so erkläre, der, dass ich versuche, mit dem Betroffenen oder der Betroffenen auszuarbeiten, was ist denn das Metaziel der Zigarette? Und wenn das Metaziel zum Beispiel ist, Rauchpausen zu haben im Job, die man sonst nicht haben darf. Und vielleicht kriegt man dann auch Pausen auch noch die Information, weil da andere auch drinnen sind, die man sonst nicht kriegt. Dann ist das ein wunderbares Ziel. Und dann braucht man im Prinzip andere Wege zu diesem Ziel. Denn wenn wir nur sagen, Zigarette weg, dann sagt unser Unbewusstes, dieses große Metaziel, das ist mir so viel wert und das will ich nicht aufgeben. Und dann gelingt auch der Rauchstopp nicht.
Wie ist deine Erfahrung mit den Patientinnen, die dann in die Rauchentwöhnung kommen? Wie ist der Erfolg?
der Erfolg ist, wie bei allen chronischen, ich würde mal Krankheiten sagen, weil das ist ja doch eine Suchtkrankheit, so, dass man oft viele Schlaufen durchlaufen muss. Also ich glaube, da darf man gar keine Illusion haben. Die erste ist oft zum Lernen, die zweite ist zum noch tieferen Lernen und irgendwann gelingt es dann. Und wenn es beim ersten Mal gelingt, ja, dann herzliche Gratulation. Also dann freuen wir uns beide, die Patientin, der Patient und ich, und wir feiern das auch. Und ich schreibe das bei den Diagnosen oft an ganz obere Stelle hinein, Rauchstopp ab, weil ich gerade gratuliere meinen Patienten und sage, etwas Besseres hätten sie für ihre Gesundheit nicht tun können. Und genau, aber diese Schlaufen, und es ist so ein Weg vom konsonanten Raucher, wo man zufrieden ist mit seiner Gewohnheit, zum Dissonanten, wo man sagt, eigentlich möchte ich etwas ändern. Und dann ist der nächste Schritt zu sagen, jetzt ist es soweit, jetzt möchte ich etwas ändern. Und dann tritt man in diesen Prozess ein und hat vielleicht einmal ein Rezidiv.
Ja.
Aber wenn man ein Rezidiv hat, heißt das ja nicht, dass man jetzt ewig, keine Ahnung, wenn man ein Rezidiv einer Verkühlung hat, sagt man nicht, ich habe jetzt ein Leben lang nur mehr Verkühlung.
Ja. Genau. Es ist auch nur temporär.
Und so ist es beim Rauchen auch. Und da muss man einfach begleiten, ohne den Finger zu heben und Schuld zuzuweisen.
Aber die Tabakindustrie passt sich an wie die Bakterien mit der Antibiotikaresistenz.
Ja, guter Vergleich, guter Vergleich. Danke, das werde ich mir heute mitnehmen.
Weil es gibt dann immer diese Innovationen auch von deren Seite im Sinne von ICOS und Snus und Hits und was auch immer. Ja? Wie siehst du das, diese Entwicklung?
Also ich freue mich wirklich, hier sein zu können. So schöne Diskussionen, so schöne Fragen. Da bin ich momentan wirklich ein bisschen up to date, denn ich hatte die ganz große Ehre, vor 2 Wochen gemeinsam mit der Österreichischen Gesellschaft für Pulmologie, ich komme doch wieder ein bisschen zurück zu meinen Wurzeln, bei der Ärztekammer für Wien einen Zertifikatskurs für Raucherentwöhnung wieder aufleben haben lassen zu dürfen. Und wir hatten das 2 volle Tage, von Freitag in der Früh bis am Abend des Samstag mit Abschlussprüfung. Es wird auch in circa 14 Monaten wiederholt. Also wer möchte, das kann man sich dann bei der Ärztekammer Wien erfragen, wann das ist. Vermutlich im Februar, März 2026. Aber und da war das natürlich eines der großen Themen. Und ich will jetzt nicht alles zitieren, aber wir haben in der Zwischenzeit zum Beispiel eine Meta-Analyse von 107 Studien und die fragt sich Folgendes: Wie ist denn das in Relation der Schädigungen dieser Heats und Snus und anderen Produkte, die man vernebelt oder verbrennt oder auch pur in den Mund steckt, da gibt es so eine große Vielfalt. Und da kommt Folgendes heraus. Sie sind kardiovaskulär und metabolisch nicht signifikant besser als die brennende Zigarette, tendenziell schon, also aber keine statistische Signifikanz. Aber man soll ja nicht vergleichen den Teufel gegen den Belzebub und wer ist jetzt besser von den beiden. Aha. Vergleichen soll man gegen den gesunden Zustand.
Ja,
und da kommt eine ganz klare Erhöhung von kardiovaskulären metabolischen Karzinomrisiken durch all diese Tabakprodukte und erhitzten Nikotinprodukte und wie sie alle denn heißen heraus. Und besonders grimmig wird es aber, und das wird wirklich grimmig, wenn man beides kombiniert, wie es häufig der Fall ist.
Aha.
Und da geht dann das Risiko von der angebrannten Zigarette nochmal 50-70% in die Höhe. Und ein weiterer Aspekt, der hochrelevant ist, und das muss man schon sagen, und das hast du mit der Tabakindustrie richtig formuliert, ist das, dass die neuen Tabakprodukte die Einstiegsdroge geworden sind. Das heißt, unsere Kinder und Jugendlichen werden verführt von der Tabakindustrie, die natürlich gut verstanden hat, dass ihre brennenden Zigaretten nicht mehr auf Dauer dieselben Umsätze machen und macht unsere Kinder und Jugendlichen früh auf andere abhängig. Es gibt eine gute Untersuchung, die zeigt, Menschen, die im Erwachsenenalter rauchen, haben zu 60% vorher eine Elektrozigarette gehabt und jene, die nicht rauchen, nur zu 5%. Das sind die neuen klassischen Einstiegsdrogen geworden.
Ja, ich habe einen jungen Patienten, der mir gesagt hat, ja, also der ist in Adipositas-Therapie und er hat Snus probiert und damit 20 Kilo abgenommen. Und seine Mama hat gesagt, na, das soll er bitte nicht machen, dann soll er lieber zu einer Ärztin gehen.
Und er war bei dir, Gratulation.
Ja, und dann hat er aber gesagt, naja, was ist schlecht am Snus? Das ist ja halb so wild. Ja, und dann war ich, well. Ja, also was sagst du dazu?
Also vom SNUS, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe von dieser Ausbildung von vor 2 Wochen, gibt es sehr wohl Daten, dass das kardiovaskuläre Risiko in die Höhe geht, vor allem aber das lokale Karzinomrisiko. Mhm. Also das geht ganz sicher in die Höhe und ja, und das kann man mitgeben. Möglicherweise, ich kenne jetzt diesen Herrn nicht, besteht da vielleicht eine Neigung zu doch Dependenzen und er hat diese Dependenz dann dadurch gedeckt und vielleicht nicht durch Carbohydrate Craving oder was auch immer er sonst
hat. Es ist eine Suchtverschiebung vielleicht.
Genau. Und ich glaube, da kann man ihm heute doch einiges anbieten, von dem du, was du vorher schon so angedeutet hast.
Genau. Ja, natürlich. Also das ist schon das Tolle an den neuen Diabetes- und Adipositas-Medikamenten, dass, wie gesagt, da eine ganze Reihe an Nebenerscheinungen auch mit abgedeckt werden. Und was ist mit Alkohol?
Ja, beim Alkohol, naja, da gibt es eine ganz große Diskussion natürlich, ob geringer Alkohol von Vorteil ist oder von Nachteil ist oder neutral ist. Und wir haben ja sogar Leitlinien geschrieben für die Österreichische Diabetesgesellschaft, die ich hauptverantworten darf und die da lauten Diabetes, Rauchen, erhitzte Tabakprodukte und Alkohol. Also da ist auch der Alkohol dabei. Und wenn ich möchte das ein bisschen subjektiv formulieren, zusammenfassen darf, dann würde ich Folgendes meinen, dass ganz geringe Alkoholmengen, also maximal ein Glas Wein, ein kleines Bier pro Tag, möglicherweise, ich sage jetzt wirklich möglicherweise dazu, kardial und metabolisch protektiv sind, aber schon ab der geringsten Alkoholeinnahme steigt das Karzinomrisiko, sodass es insgesamt bei geringen Alkoholmengen wahrscheinlich neutral ist. Und wir haben das formuliert in diesen Leitlinien mit diesem mit diesem diplomatischen Satz, das wir reinschreiben, mit dem derzeitigen Wissensstand kann es nicht empfohlen werden, eine moderate Alkoholdosis einzunehmen.
Ja, also am besten gar nichts.
Am besten gar nichts, wobei die Diskussion offen ist, ob bei geringen Mengen sich das neutral ausgeht, weil das Karzinomrisiko in die Höhe geht. Und ich glaube, da fährt der Zug wissenschaftlich drüber. Alkohol auch in geringen Mengen erhöht das Karzinomrisiko, aber möglicherweise reduziert es in geringen Mengen ein bisschen das kardiale und metabolische Risiko. Aber doppelte Menge ist nicht doppelt so gut.
Ja.
Und dann steigt auch das metabolische kardiale Risiko wieder an, die Menge doppelt oder gar dreimal so hoch wird.
Eher nicht, sagen wir mal so. Das ist die Empfehlung. Wobei Alkohol ist ja sozial viel mehr oder anders toleriert als Rauchen. Also da gibt es ja nicht die Alkoholpause.
Es gibt natürlich einen großen Unterschied und erst das Passivrauchen. Mhm. Das heißt, durch Passivrauchen schädigen wir Mitmenschen und zwar ganz massiv. Mhm. Wir wissen, dass durch Passivrauchen die Wahrscheinlichkeit für ein kardiales Ereignis um 40-50% in die Höhe geht. Von der WHO gibt es Daten, die publiziert sind im Lancet, also keine schlechte Zeitung, würde ich mal sagen. Und die zeigt, dass 1 Million Menschen weltweit, ich glaube, es sind 810.000, also eine knappe Million, pro Jahr an folgendes Passivrauchen stirbt. Mhm. Und das ist 1% der weltweiten Mortalität. Das heißt, jeder 100. Mensch weltweit stirbt durch Passivrauchen. Ja. Also das sind Zahlen und die haben wir in dieser Ausfolgung durch den Alkohol natürlich nicht. Jetzt kann man sagen, manche steigen vielleicht in ein Auto und dann passiert die Katastrophe, aber möglicherweise haben wir doch nicht diese Menge von Passivrauchen.
Ja, natürlich. Das ist ja auch mit der Lebensmittelindustrie, mit dem adipogenen Umfeld nicht anders, weil es gibt quasi alles für jeden und manche, die anfälliger sind oder vulnerabler für verschiedene hochkalorische Lebensmittel, zahlen dann anderswo den Preis.
Genau.
Wie findest du, dass sich in Österreich, sagen wir mal, die Diabetes-Versorgung verbessert hat über die Jahre? Weil ich glaube, wenn wir jetzt vergleichen Adipositas als Erkrankung, Diabetes als Erkrankung, kann man sich viel aus dem Diabetesbereich anschauen, im Sinne der Programme, die es gibt zur Prävention, aber auch zur Therapie. Wie war das früher?
Du hast vollkommen recht und ich glaube, da können wir alle, die wir Diabetestherapie machen und vor allem, die wir sie ja weiterentwickelt haben. Wir sind ja nicht nur Menschen, die sozusagen etwas tun und etwas nachlaufen, wir gestalten damit. Und das Schöne ist, dass wir wirklich gelernt haben, sozusagen Menschen mit Diabetes holistisch zu betrachten. Mhm. Das heißt, wir haben ja aufgehört mit der Zuckerologie. Mhm. Das heißt, einfach nur Zucker zu senken. Das ist, meine Metapher ist immer der eines Baumes. Und wenn man einen Baum sozusagen, und der hat jetzt Läuse, sozusagen einen Ast behandelt, also den Zuckerast, ja, dann haben wir die Lauskrankheit des Baumes nicht behandelt.
Ja,
und das heißt, wir müssen den Blutdruck und wir müssen die Adipositas und wir müssen die Hyperlipidämie und viele, viele andere Dinge auch uns anschauen und wir müssen in die Zukunft schauen, wenn dieser Baum zum Beispiel Früchte hat, dann müssen, und diese Früchte werden jetzt, schlechte Metapher für Früchte sind meistens gut, aber in diesem Fall schlecht, und diese Früchte werden dann die Makro- und mikrovaskulären Komplikationen, die Fettleber, vielleicht die Karzinomerkrankung, die Demenz, was halt alles dazu
schlechte kommt. Früchte.
Ja, schlechte Früchte.
Die Fructose. Genau. Zu viel Obst ist nicht gut.
Genau, das ist wieder die Metapher dafür. Wunderbar, zu viel Fructose ist nicht gut. Aber jedenfalls, dann schauen wir auch die Zukunft und machen sozusagen eine Gesunduntersuchung für Diabetes. Und das sind wir ein Jahrescheck. Und diese holistische, systemische Betrachtung, ich glaube, da beneidet man uns ein bisschen, sowohl die Kardiologen als auch, ich habe die große Ehre, heute am Abend für HIV-Therapeuten sprechen zu dürfen, weil da stirbt man ja auch nicht mehr an der Infektion, zum großen Glück, sondern an kardiometabolischen Erkrankungen. Und auch dort, bei all diesen kardiometabolischen Erkrankungen oder HIV-Erkrankungen, da müssen wir einfach diesen breiten Ansatz sehen. Den Menschen in seinem großen Risiko. Und wenn wir das holistisch sehen und gut behandeln, ja, dann können wir etwas wirklich bewirken. Und ich darf eine Studie wieder zitieren von Rafshani 2018, das schwedische Diabetesregister. Und da hat sich gezeigt, die Elite sozusagen der Diabetespatienten, die wirklich bestens eingestellt waren von Zucker, von Lipiden, von Blutdruck, von allem. Und die hatten, das muss mich auf der Zunge zergehen lassen, 16% weniger Herzinfarkte als die Allgemeinpopulation.
Ja. Ja.
Und das ist auch immer mein letztes Wort in der Diabetes-Schulung. Damit entlasse ich dann Patienten nach Hause und sage ihnen, schauen Sie, Sie haben hoffentlich bei uns einiges gelernt, einiges mitgenommen, Einstellungen geändert. Und wenn Sie es gescheit machen, dann machen Sie aus dem Schaden sozusagen des Diabetes eigentlich einen Nutzen.
Ja, 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 wie wahr. Ja, weil man ist dann wirklich in fast einer privilegierten Position, zu sagen, ja, ich werde allround betreut. Das ist gar keine, sage ich mal, so eine Diagnose, wie es noch vor 100 Jahren war, wo man wusste, okay, vermutlich ein qualvoller Tod, sondern ganz im Gegenteil. Man hat die Chance, sich dem anzunehmen. Natürlich ist es aber nicht für jeden, weil wie bei jeder Erkrankung, das braucht man wie ein Stein am Schädel.
Manchmal braucht man einen Motivator, auch wenn es der Stein ist. Das brauchen wir aber übrigens auch. Ja, das geht uns um nichts anderes.
Ja, da sage ich allen meinen Patientinnen und Patienten, die Lebensstilempfehlungen, die wir da, egal ob Diabetes, Adipositas, weitergeben, die betreffen uns alle. Das Thema Bewegung und so weiter. Also das nur sitzen und über Bewegung zu reden.
Darf ich da etwas erzählen? Ich mache manchmal eine kleine Übung mit Ärzten und Ärztinnen, und die da lautet, wenn ein großer Saal sitzt und ich darf einen Vortrag über Lebensstil halten, so zuletzt bei der Jahrestagung der Österreichischen Diabetesgesellschaft, und dann stelle ich vier Fragen. Ich bitte, dass alle aufstehen. Und die vier Fragen, wenn ich sie jetzt noch erinnere, sind: haben Sie in den letzten 7 Tagen zumindest 150 Minuten Bewegung gemacht? Also gar nichts Extremes jetzt. Haben Sie täglich Gemüse, Salat, Vollkornprodukte gegessen? Zweite Frage. Dritte Frage, rauchen Sie noch? Und vierte Frage, haben Sie zumindest 6 Stunden pro Nacht geschlafen? Und in diesem Raum, und stehen bleiben darf man nur, wenn man sozusagen, wenn eine Frage negativ ist, dann muss man sich hinsetzen. Und aufstehen darf man nicht mehr. Und in diesem Saal von, keine Ahnung, vielleicht waren da 400-500 Leute drin, ist eine Kollegin stehen geblieben. Eine einzige. Ich wäre auch sitzen geblieben. Aber die Metapher ist, wir müssen Verständnis haben für sogenannte Non-Compliance unserer Patienten und Patientinnen.
Ja. Das Wort Compliance muss ja auch wirklich ein bisschen eliminiert werden.
Ja, richtig.
Weil das ist auch so, also wie frustrierend ist es, ich weiß noch, aus meiner Ausbildungszeit, teilweise, wenn Patienten dann monatelang auf den Termin warten, dann sitzen sie endlich da und dann sagt der Arzt, oh, Sie haben keinen 7-Punkt-Blutzuckerprofil. Na, gehen Sie wieder und kommen Sie wieder in 3 Monate. Ich meine, das ist wirklich ein bisschen unelegant, ja, weil man kann, wie du sagst, wie mit dem Baum, man kann so viel anderes, auch wenn ich jetzt keinen 7-Punkt-Blutzuckerprofil habe, ja, sehr, sehr viel anderes verbessern. Und zum Thema Zuckerprofil, das wären wir bei den Sensoren, die auch eine Revolution sind in der Therapie, aber teilweise auch als Lifehack oder Biohack oder whatever noch benutzt werden. Wer sollte einen Sensor tragen, wenn du es dir aussuchen könntest?
Na, in der besten aller Welten, alle Menschen, die eine gestörte Glukosetoleranz oder eine Prädiabetes oder Diabetes haben, weil man sieht einfach online sozusagen, was passiert. Und ich gebe jetzt selbst zu, in ganz frühen Phasen durfte ich diesen Sensor schon Probe tragen. Ich habe mehr über Zucker gelernt als in 20 Jahren Diabetes-Betreuung.
Ja, same here, ja. Ich trage auch hin und wieder Sensor.
Und das geht unseren Patienten nicht anders. Man kann etwas gesagt bekommen, aber das ist natürlich von der Wertigkeit der Umsetzung etwas anderes. Genau. Aber wenn man seinen eigenen Körper sozusagen zeitgleich sieht, ja, dann hat man Motivation, etwas zu ändern.
Ja. Helmut, warum Medizinstudium?
Das ist eine ganz einfache Antwort. Ich konnte mich mit 18 nicht entscheiden, ob ich Biologie, Physik oder Chemie studieren sollte. Mit 17 war es dann auch noch die Astronomie, die war dann schon weg. Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, es gibt doch ein Fach, das kombiniert Biologie, Physik und Chemie und hat den humanen Aspekt noch dazu, die Medizin.
Mhm. Und dann die Pulmologie und das Rauchen.
Das Rauchen war wirklich auch schon im Studium immer mein Steckenpferd, weil es mich immer interessiert hat, wie schon erwähnt, Menschen möglichst lange gesund zu halten. So war das Rauchen für mich sehr wichtig. Und dann kam ich eigentlich durch Zufall auf die Pulmologie. Damals war es so, dass man als Jungmediziner nicht gleich einen Platz bekommen hat. Die Wartezeit auf einen Ausbildungsplatz oder auf einen Turnusplatz war 3 Jahre damals. Und man musste was Sinnvolles tun. Und da habe ich dann Wissenschaft gemacht auf einer pulmologischen Abteilung. Und das war sehr schön. Wir haben auch wunderschöne Top-Publikationen gemacht. Da hat auch schon das Kongressreisen für mich begonnen, schon vor dem Turnus. Und da bin ich auch in die Wissenschaft. Ich habe genippt sozusagen an diesem Napf der schönen, der süßen Wissenschaft. Und genau. Und so bin ich da hineingekommen und wäre dann fast dort geblieben, aber es kam dann ein bisschen anders.
Ja, das ist sehr erfreulich, aber das sind die netten Sachen im Leben. Ich frage auch immer im Podcast so Themen wie Work-Life-Balance, weil so die jüngeren Generationen immer so die Arbeitseinstellung auch kritisch hinterfragen und oft das Gefühl haben, oh, Arztberuf ist mit 120 Stunden in der Woche Arbeit verbunden. Aber man kann auch sehr viel kombinieren, wie du gesagt hast, Reisen. Wie schaut es da aus?
Ich glaube, man muss eine Passion dafür haben und dann geht das Ganze gut. Und man kann es übertreiben und untertreiben. Ich erinnere mich an meine Ausbildungszeit, da war meine stärkste Arbeitswoche durch viele Nachtdienste 128 Stunden pro Woche.
Na, da war ich.
Pro Woche. Also du bist gar nicht falsch gelegen. Die ganze Woche hat 156 Stunden, davon 128 Arbeitszeit auf der Intensivstation, Doppelnachtdienste, wie auch immer. Ich glaube, das sollte vorbei sein. Und da muss man den jungen Kolleginnen und Kollegen gratulieren, dass man das auch heute einfordern kann. Das sollte keinen Platz mehr haben. Mhm. Aber wenn man dann sozusagen nebenbei, und ich sehe es als Privileg, oft auf der Bühne stehen zu dürfen, und ich sehe es als unglaubliches Privileg, dass ich bislang in ca. 40 Ländern der Welt referieren durfte, das ist ja ein Geschenk. Natürlich ist es Arbeit, und zwar viel Arbeit, das vorzubereiten, aber es ist trotzdem die Freude größer als die Arbeit.
Wenn wir jetzt so in die Zukunft blicken und von der 4S-Studie und Simvastatin, Rosuvastatin, jetzt sind wir gerade in der Gegenwart mit dieser ganzen Hin- und Her-Geschichte zu den neuen Medikamenten, den Sättigungshormonen. Wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, in 5 bis 10 Jahren, was was glaubst du, wird sich noch tun, Positives? Oder wird nur ChatGPT unsere Arztbriefe schreiben?
Nein, ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Vielleicht werden die Briefe geschrieben, ja, das kann schon sein. Und das ist aber kein schlechte Sache.
Ja, genau.
Also die Briefe kriegst du ja gerne an ChatGPT ab, korrigiere sie aber nachher sehr wohl. Und da freue ich mich auch, ich durfte vor kurzem auch einen schönen Vortrag halten über Diabetestherapie 2030. Ist genau das, was du jetzt fragst. Bitte, und ich sehe eigentlich zwei Tendenzen. Und das eine ist dieser immer breitere Einsatz von modernen Medikamenten, wo wir nicht nur Zucker senken und kardiorenales Risiko senken, das ist ja eigentlich schon eine Sensation. Aber das ist für uns heute schon so klar, dass es keine Sensation mehr ist, sondern dass wir Suchterkrankungen beeinflussen können, dass wir über Diabetesmedikamente Harnsäure senken können, dass wir vielleicht Demenzerkrankungen präventiv beeinflussen können. Also das sind schon wichtige Sachen. Das Zweite ist, dass wir möglicherweise eine Präzisionsmedizin sehen werden, wie wir sie bislang auch schon erahnen können. Es gibt ja auch in der Lipidtherapie schon neue Medikamente, wo eine Small Interfering RNA, nur das Gen, ein einziges Gen, in diesem Fall für PCSK9 ausschaltet. Wir werden bald Small Interfering RNAs haben und Oligosens, Antinukleotide beim Lipoprotein klein
a. Ja, beim berüchtigten Lipoprotein A, ja.
Und in der Blutdrucktherapie wird es das auch geben oder gibt es auch schon, dass das Angiotensinogen ausgeschaltet wird, zumindest für ein paar Monate. Und ich glaube, wir werden in Zukunft durch Biomarker oder andere Faktoren vielleicht noch genauer erkennen können, wer profitiert von was und werden irgendwann eine Medikamentengeneration haben, die wirklich nur ein einziges Protein, vielleicht nur in einem einzigen Organ modifiziert, sodass wir wesentlich nebenwirkungsärmer und gleichzeitig wesentlich effektiver arbeiten können.
Und entlausen können.
Genau, entlausen können. Dieser Baum, genau.
Genau.
Aber darf ich eines dazu sagen? Ja. Aber was immer bleiben wird, das ist diese individuelle Lebensstilführung. Und die können wir niemandem abnehmen. Und da sind wir, glaube ich, unersetzbar, weil das Arzt-Patienten-Gespräch, das läuft in Wirklichkeit auf der emotionalen Ebene. Wir sind ja kein Lehrbuch, wo wir sozusagen eine Seite aufschlagen und dem Patienten das vorlesen. Nein, das kann jeder im Internet selber. Sondern wir interpretieren das auf den individuellen Patienten mit einer emotionalen Note. Und da werden wir unersetzbar bleiben.
Ja, wir werden sehen. Ja, also hoffentlich. Wir sind da. Das Thema ist natürlich die Komplexität der Gesundheitssysteme und die Stakeholder und so, weil natürlich auch unsere Rolle als Arzt so quasi mit dem Arztkoffer und dieser Beziehung zwischen Arzt, Patient, Ärztin, Patientin ist ja schon von 20 anderen Berufsgruppen mitbedingt, wenn wir jetzt an die Versicherungen denken und. Wir versuchen es auf einer, sage ich mal, auf der klassischen Ebene zu behalten. Das heißt, Diabetes ist an und für sich 100 Jahre später zwar eine große Challenge, aber es gibt Zuversicht, dass man sogar eine bessere kardiovaskuläre Mortalität haben kann als Normalsterbliche. Und das ist ja wirklich allerhand. Somit, glaube ich, ist das eine sehr positive Message für alle, die uns zuhören. Ja.
Ich wollte noch etwas dazu sagen. Du hast jetzt kardial gesagt, ich habe es auch erwähnt vorher, aber auch renal. Weil ich darf nur eine Studie zitieren, eine Studie zu einem Medikament, und das wurde Herzinsuffizienz Patienten gegeben, eigentlich ein Diabetes-Medikament, mit dem man dann die Herzinsuffizienz gebessert hat und auch den Zucker. Aber das ist spannend, oder? Genau. Und hier hat sich gezeigt, und das ist eine Sensation. Ich darf ganz kurz ausholen, die Abnahme der GFR, also dieser Nierenleistung pro Monat, war bei den Menschen, die unbehandelt waren, in der Placebo-Gruppe 2, irgendetwas, also relativ viel. Und in der Behandlungsgruppe war es nur 0,4 oder 0,5. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber in dieser Größenordnung. Aber bei einer mittelalterlichen Person ist sie 1,0. Das heißt, diese schwer kranken Menschen, die behandelt wurden, haben eine langsamere altersgemäße Rückgang der Nierenfunktion gehabt als ganz normale Gesunde. Und das, Das ist doch wirklich schön, oder?
Ja, das sage ich meinen Patientinnen und Patienten oft. Bei vielen Medikamenten betrachten sie es als eine Art Anti-Aging von innen. Ja. Da ist es deutlich effizienter, als sich irgendwas irgendwo reinzuspritzen.
Ja.
Und man ist aber auch im Kopf dann doch jung oder bleibt relativ gut erhalten. Also auch die Demenzprävention darf man auch nicht vergessen mit diesen ganzen modifizierbaren Risikofaktoren.
Genau. Ja. Diese Daten haben wir jetzt von zwei verschiedenen Medikamentengruppen in der Zwischenzeit und die werden wirklich aufregend sein. Mhm. Die Endpunktstudien laufen. Ich bin unglaublich gespannt, was da rauskommt.
Also ja, sehr viel Grund, um zuversichtlich zu sein und zu hoffen. Und so sind wir auch in einer positiven Note am Ende des Podcasts gekommen. Lieber Dr. Brat, vielen Dank, dass du dabei warst. Es war echt sehr aufheiternd. Und ich hoffe, alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten was mitnehmen, auch für ihre Patientinnen und Patienten oder wenn sie selber betroffen sind. Da auch was von uns lernen. Und wir hoffen, Sie kommentieren etc. Und sind auch bei der nächsten Folge dabei. Und nochmals, Helmut, vielen Dank.
Ja, liebe Bianca, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich danke ganz herzlich, dass ich heute hier sein durfte. Danke und schönen Tag.
Schöne Grüße.